Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel.
So ein richtiger Krebsschmaus. Das habe ich mir schon lange gewünscht. Und dann noch diese über die Brücke Nudeln. Ich habe mal davon gehört oder etwas gelesen. Aber probiert noch nie. Wirklich köstlich. Schweineleber, Fischfilet und grüne Gemüse um eine Hühnersuppe. Und alles so schön serviert.
Tod einer roten Heldin. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Jo Jalong. Aus dem Amerikanischen von Holger Fließbach. Hörspielbearbeitung Hilke Feht. Regie Sven Stricker. Teil 2.
Die Tote wurde am 11. Mai 1990 um 16.40 Uhr im Bailly-Kanal gefunden. Einem abgelegenen Kanal, etwa 35 Kilometer westlich von Shanghai. Die Ermordete war die rote Heldin Guan Hong-in, eine nationale Modellarbeiterin, ein überall bekanntes Vorbild. Oberinspektor Chen wurde zum Leiter einer Sonderkommission zur Aufklärung des Falls ernannt. Lange hatten die Recherchen zu nichts geführt.
Ich bin überwältigt von Ihrem Festmahl, Frau Yu. Welch ein glücklicher Gatte.
Jetzt hatte Hauptwachtmeister Yu, Chens Mitarbeiter, ihn zum Essen in seine Wohnung eingeladen. Genauer gesagt in ein 12 Quadratmeter großes Zimmer, das er zusammen mit seiner Frau und dem 12-jährigen Sohn bewohnte.
Der Dank gebührt wirklich nur meiner Frau. Sie ist zu Staatspreisen an die Krebse gekommen. Ah. Ja, durch das Restaurant, für das sie arbeitet.
Das Zimmer lag in einem Schökumenhaus, einer Art Reihenhaus. Zur Bauzeit, vor ungefähr 70 Jahren, war es für eine Familie geplant. Heute lebten dort ein Dutzend. Jeder hatte höchstens einen Raum.
Und hier kommt der Tee. Feinster schwarzer Drachentee.
Man saß an drei Seiten des festlich gedeckten Tisches. An der vierten hockte der Sohn auf seinem Bett.
Ich könnte vergessen, dass ich Polizist bin.
Gestern bin ich recht früh gegangen. Gibt es Neues in unserem Fall?
Einige Informationen, ja.
Peijin, kannst du uns eine Minute entschuldigen?
Ich gehe mit Kinjin raus.
Sie hatten doch bei Ihren Ermittlungen mit Wu Xiaoming gesprochen.
Der Fotograf im Roten Stern?
Ja.
Reine Routinesache. Ich habe ihn zweimal angerufen. Er sagt, er hätte Aufnahmen von Guan gemacht. Die Fotos sind in der Volkszeitung erschienen. Ein politischer Auftrag. Ist er verdächtig?
Nun ja, unsere Modellarbeiterin hat im letzten halben Jahr sehr häufig mit ihm telefoniert.
Chen hatte am Wochenende recherchiert. Guan, die ermordete Modellarbeiterin, war unter falschem Namen vor einem halben Jahr mit Wu in den Gelben Bergen gewesen. Sie hatten ein Zimmer geteilt. Und der Telefondienst in ihrer Gasse hatte eine Notiz gefunden. Wir treffen uns wie verabredet. Wu.
Vielleicht hat er sie abgeholt, zu sich nach Hause genommen. Dort haben sie ein Mahl und auch den Kaviar eingenommen. Er hat sie, aus welchen Gründen auch immer, umgebracht, in den schwarzen Plastiksack gesteckt und draußen auf dem Land im Bailly-Kanal versenkt.
Das ist ja... Er hat mich angelogen. Schnappen wir ihn uns.
Sein Vater ist Wu Bing.
Was?
Tja, der Shanghaier Minister für Agitation und Propaganda. Wu Xiaoming ist ein einziger Sohn. Er ist außerdem der Schwiegersohn des früheren Gouverneurs der Provinz Jiangsu.
Dieser Hund von einem Prinzling. Diese Söhne der prominenten Kader glauben, sie könnten sich alles erlauben.
Bis jetzt können wir nur beweisen, dass zwischen Guan und Wu eine enge Beziehung bestand. Das reicht nicht. Nicht vor dem Gesetz. Was sein Leben betrifft. Tja, Wu Xiaoming ist 1949 geboren, mit einem silbernen Löffel im Mund, wie man sagt. Ein dreifach guter Schüler. Pionier der Jugendorganisation der Partei mit goldenem Abzeichen. Der Vater, ein hoher Kader, war für die ideologische Arbeit in der Partei zuständig. Sie lebten in einer der luxuriösesten Villen Shanghais, bis zur Kulturrevolution. Wu Bing und seine Frau kamen ins Gefängnis. Wu Xiaoming musste sich auf der Straße durchschlagen und später als landverschickter Jugendlicher in der Provinz Jiangxi arbeiten. Da heiratete er auch. Ein Mädchen aus einer hochrangigen Kaderfamilie. Erst Ende der 70er wurde sein Vater entlassen und rehabilitiert. Ein symbolischer Akt. Er konnte sein Amt nicht mehr ausüben. Wu Xiaomings Mutter war im Gefängnis gestorben. Nach der Rehabilitierung der Familie kam er natürlich wieder in eine gute Position. Er hat als Fotograf für den Roten Stern Zugang zu den obersten Parteiführern. Reist ins Ausland. Ja, und jetzt? Spitzenfotograf. Wir können Wu voll und ganz für eine neue wichtige Stellung empfehlen. Ein komplizierter Fall. Sogar gefährlich. Wegen der Politik.
Politik hin oder her? Haben Sie eine andere Wahl?
Nein, nicht als Polizist.
Dann habe ich auch keine.
Danke, Genosse Yu Guanming.
Darf ich vorstellen? Oberinspektor Chen, Shanghaier Polizeipräsidium. Und ich bin Hauptwachtmeister Yu.
Was kann ich für euch tun, Genossen?
In der Redaktion des Roten Sterns, der Stimme des Zentralkomitees der KP Chinas, hatten sie erfahren, dass Wu Xiaoming heute zu Hause arbeitete.
Der Mordfall Guan Hong In?
Zur Villa der Wus, die in der Hangshang Lu hinter hohen Mauern lag, waren sie gelaufen. Ein dreigeschossiges Haus mit Erkern und Spitztürmchen, angebauten Veranden und Wintergärten.
Genosse Hauptwachtmeister Yu hat mich im Fall Guan Hong In schon mehrmals angerufen.
Sie haben mir erzählt, dass Ihre Beziehung zu Guan ausschließlich beruflicher Natur war. Sie haben von ihr Aufnahmen für die Zeitung gemacht?
Ja, für die Volkszeitung.
Anfang 40. Groß, mit breitem Brustkorb. Sieht ziemlich gewöhnlich aus.
Und Sie haben Guan nur ein paar Mal zu Fotositzungen getroffen. Keine Kontakte anderer Art.
Als Fotograf muss man sein Modell gut kennen. Man muss es einstimmen, bevor man seine Seele einfangen kann.
Wenig künstlerisch. Aber selbstbewusst.
Im vergangenen Oktober unternahmen Sie eine Reise in die Gelben Berge.
Einer, der sich in den Sphären der Macht zu bewegen weiß.
Aus den Unterlagen des Reisebüros geht hervor, dass Sie für zwei Personen gebucht hatten.
Jetzt, wo Sie es sagen.
Wer war das?
Guan Hong In. Ich erwähnte die Reise zufällig. Sie fragte mich, ob ich für Sie mitbuchen könnte.
Versucht, sich aus allem rauszureden.
Warum wurde nicht unter Guans eigenem Namen gebucht? Und auch Sie reisten nicht unter Ihrem wirklichen Namen.
Nun ja, weil Sie als nationale Modellarbeiterin und Vorbild für alle so berühmt war und ich wegen meiner Familie. Das Reisebüro handhabt das nicht so streng.
Sie mussten doch eine Heiratsurkunde vorlegen. Sonst verliert das Reisebüro seine Konzession.
Ich habe eine kurze Erklärung auf dem Briefkopf der Zeitung besorgt.
Es ist ein Verbrechen, eine
Urkunde. Hören Sie auf, Genosse Hauptwachtmeister. Viele Leute machen das jeden Tag. Wir leben in den 90er Jahren.
Und wie erklären Sie Ihren Anruf bei Guan? Am Abend, als sie ermordet wurde, am 10. Mai.
Ich erinnere keinen Telefonanruf.
Wir haben das bei der Shanghaier Telefongesellschaft überprüft. Am 10. Mai abends um 9:30. Und die Nachricht, die sie hinterließen. Was bedeutet sie?
Welche Nachricht?
Wir treffen uns wie geplant.
Das könnte sich auf die Fotositzung beziehen, über die wir gesprochen haben.
Eine Fotositzung. Nach 9 Uhr abends.
Ich merke, worauf Sie hinaus wollen.
Wir wollen auf gar nichts hinaus. Wo waren Sie am Abend des 10. Mai?
10. Mai. War das nicht ein Donnerstag? Oberinspektor Chen? Ach ja, ich war bei Guo Qiang. Ein Freund von mir, arbeitet bei der Volksbank. Sein Vater war stellvertretender Direktor. Mit meiner Dunkelkammer war etwas nicht in Ordnung und ich musste an jedem Abend mehrere Filme entwickeln, so ging ich zu ihm und benutzte sein Studio. Und blieb. Bis zum nächsten Morgen.
Das ist sehr praktisch. Hm? Ein hieb- und stichfestes Alibi.
Ich hoffe, das befriedigt Sie.
Wir werden zufrieden sein, wenn wir den Mörder vor Gericht gebracht haben.
Warum sollte ich Sie umgebracht haben, Genossen?
Das werden wir noch herausfinden.
Geben Sie uns Guos Adresse.
Bitte. Sie vergeuden meine Zeit. Und Ihre.
Sehr gut, Genosse junger Jäger. Zum Wohl.
Auf dem Rückweg landeten sie in einer Nebenstraße mit billigen Mietskasernen aus den frühen 50er Jahren.
Danke.
Und beschlossen, sich in einem Imbiss zu stärken.
Erbsen mit Anisgeschmack. Ungewöhnlich.
Ja.
und geräucherter Fischkopf. Wu hat sie umgebracht. Wie er auf unsere Fragen geantwortet hat.
Sie meinen, wie er uns ins Gesicht gelogen hat?
Eine einfache, heimliche Affäre wäre die Anstrengung nicht wert gewesen.
Welches Motiv könnte er haben?
Ein anderer Mann oder Guan macht ihm Szenen.
Ach, selbst wenn. Schauen Sie mal. Ein Akt auf der Seite liegend.
Wahnsinn. Was für ein schöner Körper.
Dieses Foto ist unter Wus Pseudonym erschienen.
Mit Sicherheit hat dieser Hund auch hier seinen Teil am Pfirsichblütenglück gehabt.
Glück bei den Frauen? Mag sein. Aber dieses Bild ist ein Kunstwerk. Zufällig kenne ich das Fotomodell.
Wie?
Sie ist auch eine Berühmtheit. Zhang Weihe, eine aufstrebende junge Künstlerin.
Nie gehört.
Wir sind uns ein paar Mal im Verband der Schriftsteller und Künstler begegnet.
Dann werden Sie mit ihr sprechen?
Das wäre schwierig. Wir haben bisher nur über Literatur und Kunst geredet.
Na schön, dann mache ich das. Und ich verhöre auch Wus Freund.
Und ich fahre nach Guangzhou, um die Reiseleiterin zu finden. Guan soll sie eine Hure genannt haben. Vielleicht ist sie in die Sache verwickelt.
Wu ist also Ihr Hauptverdächtiger.
Chen, der Leiter der Sondergruppe im Fall Guang Hong-in, hatte eine Sitzung einberufen, um Kommissar Chang, den ranghöheren Kader, der als Berater der Gruppe beigeordnet war, zu informieren.
Warum haben Sie Ihre Vernehmung nicht vorher mit mir abgesprochen?
Wir haben versucht, Sie gestern Morgen gegen 7 Uhr zu erreichen, Genosse Kommissar.
Da habe ich meine Tai-Chi-Übungen gemacht. Hätten Sie nicht warten können?
In so einem wichtigen Fall?
Und Sie glauben, dass diese Reise nach Guangzhou zu einem Durchbruch führt?
Wir haben keine anderen Anhaltspunkte.
Was ist mit Wus Alibi? Ist dein Alibi denn heute kein Alibi mehr, Genossen?
Gu versucht nur, Wu Xiaoming zu decken. Er hat seine gesamte Ausrüstung bei sich zu Hause.
Ja, er ist auch so ein Prinzling. Obwohl sein Vater nicht so hochrangig ist. Ja, ein Grund, Wu gefällig zu sein.
Ich weiß, dass Sie die Söhne und Töchter von höchsten Parteikadern meinen. Einige mögen sich nicht richtig verhalten haben. Aber es ist eine Unverschämtheit, alle als korrupt zu bezeichnen. Genosse Hauptwachtmeister Yu.
Genosse Kommissar Chang. Wir empfinden nichts als Respekt gegenüber unseren alten hohen Kadern und haben keine Vorurteile gegen ihre Söhne und Töchter.
Was werden die Leute sagen, wenn es sich herumspricht, dass der Sohn von Wu Bing eines Mordes verdächtigt wird?
Ja, vor dem Gesetz sind alle gleich.
Haben Sie Ihr Vorhaben mit Parteisekretär Li besprochen?
Li ist noch in Peking. Der Fall kann nicht warten. Als Leiter der Spezialabteilung und der Sondergruppe übernehme ich die volle Verantwortung.
Sie müssen also unbedingt Ihren Kopf durchsetzen.
Nein, wir erinnern uns wirklich nicht. Es kommen jeden Tag junge Frauen von irgendwo.
Immer das Gleiche. Keiner hatte Xi Rong gesehen.
Seit 3 Tagen war Chen nun schon in Guangzhou, ging von einem Hotel zum nächsten, mit dem Foto der Reiseleiterin in der einen und dem Stadtplan in der anderen Hand. Im Gästehaus, von wo sie eine Karte an ihre Mutter geschickt hatte, war sie bloß eine Nacht geblieben.
Nirgends registriert. Nicht bei den Straßenkomitees, nicht bei Arbeitgebern. Sie müssen Geduld haben, hat der Kollege Inspektor vom hiesigen Kommissariat gesagt.
Seit der Politik der offenen Tür von Deng Xiaoping war Guangzhou das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Südchinas. Ein Paradies für ausländische Investoren.
Die Leute kommen nicht, um den Ausweis vorzulegen. Sie wollen einfach nur Geld machen, sagte er. Und ich solle mich entspannen und amüsieren.
Chen hatte Glück gehabt und durch Vermittlung der Vorsitzenden des Schriftstellerverbandes ein preisgünstiges Zimmer im Schriftstellerhaus gefunden. Aber sonst war hier alles teuer.
Das kann ich mir nicht leisten.
Das Restaurant Schlangenkönig ist etwas ganz Besonderes, Dichter Chen.
Chen, seit 7 Jahren Mitglied im Nationalen Schriftstellerverband, hatte sich mit seinem Dichterausweis nicht als Polizist im Schriftstellerhaus registriert. Ouyang, ein Geschäftsmann, sprach ihn dort an und lud ihn zu einem köstlichen Mahl ein. Er wollte mit wahren Dichtern ins Gespräch kommen.
Ein gutes Mahl ist die beste Möglichkeit, Verbindungen zu pflegen.
Auch Ouyang hatte einmal Dichter werden wollen, gründete aber schließlich ein eigenes Unternehmen in der Nähe von Guangzhou und hatte für Gedichte keine Zeit mehr.
Was machen Sie hier? Ich meine, abgesehen von der Dichterei. Wenn Sie etwas in Guangzhou erledigen möchten, könnte ich Ihnen behilflich sein.
Nichts Besonderes.
Sie können mir vertrauen.
Ich sammle Stoff für meine Gedichte. Aber ich habe auch einer Dozentin aus meiner Hochschulzeit versprochen, etwas über ihre Tochter in Erfahrung zu bringen. Sie ist vor einigen Monaten nach Guangzhou gekommen und hat sich seitdem nicht zu Hause gemeldet. Die alte Dame macht sich Sorgen. Hier ist ein Foto von ihr.
Zeigen Sie mal. Ich kenne einige Puffmütter hier in der Gegend.
Puffmütter?
Das ist ein offenes Geheimnis. Ich habe mit einigen zu tun gehabt, aus rein geschäftlichen Gründen. Die sind gut informiert über neue Mädchen.
Kommen Sie herein. Die Tür ist nicht abgeschlossen.
Am fünften Morgen in Guangzhou fand Oberinspektor Chen beim Aufwachen eine Notiz auf seinem Nachttisch. Xirung, 60 Xin He Lu, Raum 543, einen schönen Tag, Ouyang. Gleich nach dem Frühstück ging er zur angegebenen Adresse, ein altes Haus in einer heruntergekommenen Gegend.
Sie sind also Chen Sao. Herr Ouyang hat mir von Ihnen erzählt.
Ein Doppelbett. Ein großer Spiegel über dem Kopfende. Ein Sofa. Ein Nachttisch. Ein paar Stühle. Schummriges Licht durch den halb geöffneten Samtvorhang.
Sie sollen etwas Besonderes sein. Aber ich fürchte, es ist wohl etwas früh für mich.
Es riecht nach Alkohol, Zigaretten, billigen Kosmetika. Und Körpern.
Ich heiße Xirung. Wie wär's mit einer Tasse Kaffee?
Ein junges Mädchen in einem blau gestreiften Bademantel, ausgestreckt auf dem Sofa. Die Oberschenkel nackt, die Füße baumeln über der Lehne. An der Wand ein Poster mit einem Mädchen im Bikini. Darunter fett gedruckt: Zeit ist Geld. Der neue politische Slogan.
Also, fangen wir an.
Hat mir Ouyang deshalb die Adresse kommentarlos auf den Nachttisch gelegt?
Wär's zuerst mit etwas Entspannendem. Eine japanische Fußmassage.
Eine Fußmassage? Warum nicht?
Sie knüpfte sein Hemd auf und wollte mit ihm zusammen duschen. Er bestand darauf, alleine ins Bad zu gehen. Als er zurückkam, saß sie auf dem Bett und lackierte ihre Fußnägel orange-rot.
Zieh deinen Bademantel aus und leg dich mit dem Bauch aufs Bett.
Sie umfasste mit beiden Händen eine an der Decke befestigte Stange aus Stahl, wie eine Turnerin, und begann seinen Rücken mit den Zehen zu massieren. Ihre Zehen bearbeiteten seine Problempunkte, glätteten seinen Rücken und verringerten die Spannungen in seinem Körper.
Wundervoll. Ich fühle mich wie befreit.
Wie wär's jetzt mit dem Full Service?
Sie schwitzen ja. Sie brauchen auch eine Dusche. Ich mache für 5 Minuten die Augen zu.
Kaum war sie verschwunden, zog er sein Hemd an.
Lassen Sie uns reden.
Du brauchst nichts zu sagen. Herr Ouyang hat gut bezahlt und mir ein hübsches Trinkgeld gegeben. Du kannst also den ganzen Tag haben und die Nacht auch.
Ich bin Polizist. Hier. Mein Ausweis.
Scheiß Bulle.
Sie werden keine Probleme bekommen, wenn Sie mit mir zusammenarbeiten.
Huyang sagte, Sie wären ein Dichter.
Bin ich außerdem. Hier. Der Ausweis des Schriftstellerverbandes.
Was zum Teufel wollen Sie von mir?
Nur ein paar Fragen. Lassen Sie uns in ein Restaurant gehen. Ich lade Sie ein. Ich habe Ihre Mutter aufgesucht. Die alte Professorin. Ich glaube, sie ist enttäuscht, dass Sie nicht auf Ihren Spuren wandeln.
Wer interessiert sich heute noch für Literatur? Sie sollten mit Ihren Fragen beginnen.
Sie bestätigte, dass Wu Xiaoming und Guan unter falschem Namen, mit gefälschter Urkunde, als Ehepaar in ihrer Reisegruppe mitgereist waren.
Am zweiten Morgen ging ich zufällig an ihrem Zimmer vorbei. Die Jalousien waren heruntergelassen. So ein ständiges Blitzen dahinter machte mich neugierig. Ich sah, wie Guan nackt posierte. Auf allen Vieren, die Beine weit gespreizt, wie so ein liegender Hund. Und er hat sie fotografiert. Später kam Wu auf mich zu.
Und?
Er behauptete, er sei als Berufsfotograf sehr gefragt und bot an, Aufnahmen von mir zu machen. Er sehe in mir etwas, was er noch nie gesehen habe. Mit seinen Fotos könne er mich bei Regisseuren einführen.
Den Trick hat er wohl bei vielen Frauen angewandt.
Er versprach mir auch, ich könne alle Aufnahmen behalten und ich bräuchte dafür auch nichts zu bezahlen.
Wie war er als Fotograf?
Ein Profi. Ich musste ständig etwas anderes anziehen und andere Stellungen einnehmen. Schließlich wollte er, dass ich nur mit einem Tuch posierte.
So führte eins zum anderen.
Ich erspare Ihnen die Einzelheiten. Wir waren nur zweimal zusammen. Er konnte nur abends zu mir kommen, nachdem Guan eingeschlafen war.
Wann kam es zum Streit zwischen Ihnen und Guan?
Danach. Sie stürmte in mein Zimmer und schrie mich an. Ich würde mit ihrem Mann schlafen. Aber sie war ja nicht seine Frau. Das hat er mir gesagt. Ich meinte, fassen Sie sich an Ihre eigene Nase. Da fiel sie über mich her wie eine Tigerin. Wu kam und ergriff ihre Partei. Sie ist völlig ausgerastet und kreischte auch ihn an. So als wäre er ihr Ehemann.
War diese Geschichte der Grund, dass Sie Ihren Job bei dem Reiseveranstalter gekündigt haben?
Nein. Guan drohte, sich an meinen Chef zu wenden. Aber unternommen hat sie nichts.
Danke, Xirong. Sie haben uns sehr geholfen. Wenn Sie eine andere Arbeit finden wollen, ich kann Ihnen vielleicht behilflich sein.
Ich verdiene ja Geld. Auf meine Art. Ich bin hier mein eigener Chef und muss keinen politischen Mist aushalten.
Oberinspektor Chen.
Kaum hatte Chen nach seiner Rückkehr nach Shanghai sein Büro betreten, hatte ihn die Direktorin der Disziplinarkommission in ihr Büro rufen lassen.
Setzen Sie sich.
Diese Kommission war zu Beginn der 80er Jahre geschaffen worden, um den Machtmissbrauch von Parteimitgliedern zu verhindern. Sie bestand vorwiegend aus pensionierten, hochrangigen Parteimitgliedern.
Genosse Oberinspektor, ich freue mich, heute mit Ihnen zusammenzutreffen.
Yao Liangxia war 70 Jahre alt, hatte ein eckiges, breites Gesicht, breite Augenbrauen und trug einen tadellos sitzenden Anzug. Eine Marxistin alten Stils.
Es ist Ihnen sicherlich bekannt, Genosse Oberinspektor Chen, dass Sie bei uns alten Genossen sehr angesehen sind.
Sie hatte ihm einen viel tieferen Sessel angeboten, sodass er zu ihr aufblicken musste.
Sie ermitteln im Fall der nationalen Modellarbeiterin Guan Hongin?
Wir haben ein paar vielversprechende Spuren.
Und einen Verdächtigen?
Ja. Wu Xiaoming.
Der Sohn des Genossen Wu Bing?
Ja.
Wie ist das möglich? Wu Bing und ich waren zu Beginn der 50er Jahre Kollegen. Wir saßen im selben Büro und Xiaoming spielte mit unseren Kindern im selben Kindergarten. Ich habe ihn länger nicht gesehen, aber wie ich dem Kader Empfehlungsbericht entnommen habe, leistet er gute Arbeit.
Wir haben Beweise. Indizienbeweise.
Und da kommen Sie zu dem Schluss, dass Wu Bings Sohn den Mord verübt hat?
Nein. Wir ermitteln noch.
Genosse Oberinspektor, haben Sie die Reaktion des Volkes auf Ihre Ermittlungen bedacht?
Es handelt sich um einen Mordfall.
Guangzhou ist nicht weit von Hongkong, der Sonderwirtschaftszone. Sicher ist Ihnen dort ein anderer Geist aufgefallen? Ein anderes Lebensgefühl?
Nein. Ich war zu Ermittlungszwecken da.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Bei einem politisch brisanten Fall wie diesem müssen wir mit äußerster Vorsicht vorgehen. Dieser Fall gehört in die Hände des Amtes für innere Sicherheit.
Natürlich werden wir Ihre Belehrung berücksichtigen, Kommissarin Yao.
Wir machen uns auch Sorgen um Ihr Privatleben. Es ist an der Zeit, dass Sie ein geregeltes Leben führen.
Setzen Sie sich, Genosse Oberinspektor.
Als Chen um die Mittagszeit im Präsidium eintraf, war der Parteisekretär, dem er Bericht erstatten wollte, nicht da. Auch Hauptwachtmeister Yu war nirgends aufzutreiben. Sein Telefon läutete ohne Unterlass. Einer der Anrufer war der Vater des Hauptwachtmeisters. Er wollte Chen so bald wie möglich treffen.
Im ersten Stock ist alles doppelt so teuer, aber eine Schale Tee hier oben ist der einzige Luxus, den ich mir seit meiner Pensionierung leiste.
Der alte Yu, genannt der alte Jäger, war über 30 Jahre bei der Polizei gewesen und jetzt im Ruhestand. Er galt wegen seiner Beziehungen immer noch als Insider.
Es gibt nicht allzu viele Menschen, mit denen ich Tee trinken möchte. Ich weiß, dass Sie einen guten Tee schätzen.
Sie hatten sich im Teehaus im Herzen des Sees, einer Touristenattraktion, verabredet.
Ich habe etwas für Sie, Genosse Oberinspektor. Aber ich erreiche meinen Sohn nicht.
Ich habe ihn heute auch noch nicht gesehen. Er ist so beschäftigt.
Der Fall dieser Modellarbeiterin?
Ja.
Ich habe gehört, dass diese Guan kurz vor ihrem Tod eine Affäre hatte.
Aha.
Ja, eine Frau, die in Guanstraße Teigtäschchen verkauft, hat mir das erzählt. Hong heißt sie. Sie hat mehrmals spät nachts gesehen, dass ein Wagen auf der anderen Straßenseite hielt. Aus dem Wagen stieg immer Guan Hong in. Sie kannte sie aus Zeitungen und aus dem Fernsehen.
Und der Mann? Hat sie ihn gesehen?
Nicht genau. Er blieb im Wagen.
Was war das für ein Wagen?
Ein schicker Schlitten. Weiß. Vielleicht importiert, aber kein Taxi. Und bevor sie ging, beugte sich Guan jedes Mal auf der Fahrerseite ins Fenster, um den Mann zu küssen.
Und warum hat Ihnen diese Frau das alles erzählt?
Nun, seit meiner Pensionierung arbeite ich beim Straßensicherheitskomitee. In letzter Zeit in der Nähe der Straße, wo Hong lebte. Da habe ich sie einmal erwischt, wie sie ihre Teigtaschen mit altem Schweinefleisch füllte. Ich habe sie nicht zur Polizei gebracht und seitdem ist sie mir verpflichtet.
Sie sind nicht im Ruhestand, Onkel Yu.
Und Sie sind ein aufrechter Polizist. Aber es gibt Leute, denen das nicht gefällt. Leute ganz weit oben.
Ja.
Sie hören ihr Telefon ab oder bringen Wanzen in ihrem Wagen an. Passen Sie auf.
Danke, dass Sie mir helfen, Onkel Yu.
Lassen Sie mich eine Schale Tee auf Ihren Erfolg trinken.
Willkommen, Genosse Oberinspektor Chen. Schön, dass Sie wieder da sind.
Danke. Ich habe heute Morgen versucht, Ihnen Meldungen zu machen, Parteisekretär Li. Dann hatte ich auswärts zu tun.
Berichten Sie jetzt.
Chen zog seine Unterlagen heraus und informierte den Parteisekretär über den derzeitigen Stand der Ermittlungen. Wie die Direktorin der Disziplinarkommission hatte er viele kritische Fragen.
Und? Was werden Sie als nächstes tun?
Mit einem Durchsuchungsbefehl bei Wu Xiaoming können wir weitere Beweise finden.
Wie rechtfertigen Sie weitere Ermittlungen gegen ihn?
Die Zeugin, die ich in Guangzhou gefunden habe, kann aussagen, dass er die Urkunde gefälscht und Nacktfotos von Guan gemacht hat. Das entspricht bürgerlich dekadenter westlicher Lebensweise.
Das ist ein beliebter Vorwurf. Ich möchte, dass Sie sich einen Bericht anhören, der gegen Sie vorliegt.
Ein Bericht? Was habe ich getan?
Es geht um denselben Vorwurf gegen Sie selbst. Um Ihre bürgerlich dekadente westliche Lebensweise während Ihrer Ermittlungen in Guangzhou. Sie sollen mit einem dubiosen Geschäftsmann zusammen gewesen sein und mit ihm im Nobel-Restaurant gegessen haben.
Sie meinen Herrn Ouyang. Er ist Geschäftsmann. Unsere Regierung ermutigt die Leute heutzutage, Privatunternehmen zu gründen. Er hat mich eingeladen, weil auch er Gedichte schreibt.
Ich bin noch nicht fertig.
Der Parteisekretär war bestens über seine Unternehmungen in Guangzhou unterrichtet. Chen musste sich für alles rechtfertigen. Mehrmals fiel das Stichwort innere Sicherheit. Sie hatten jeden seiner Schritte in Guangzhou überwacht.
Wenn Sie mir nicht vertrauen, dann ist es doch zwecklos, wenn ich überhaupt noch etwas sage.
Ich vertraue Ihnen, Genosse Oberinspektor Chen. Ich habe den Leuten von der inneren Sicherheit erzählt, dass alles, was sie in Guangzhou getan haben, notwendig gewesen sei. Ich habe sogar gesagt, sie hätten es mit mir abgesprochen.
Ich danke Ihnen. Sie haben immer so viel für mich getan. Vielen Dank.
Ich weiß, dass Sie gute Arbeit leisten. Auch in diesem Fall. Man wollte schon formell Anklage gegen Sie erheben.
Bin ich erledigt?
Nein. Nicht, wenn Sie nichts tun, um die innere Sicherheit zu provozieren. Nach den Ereignissen auf dem Platz des Himmlischen Friedens im letzten Sommer ist der Glaube vieler Menschen an unser sozialistisches System noch immer erschüttert. Wir müssen uns vorsehen. Im Übrigen gibt es keinen Augenzeugen, keine Tatwaffe, keine eindeutigen Beweise, die vor Gericht Bestand hätten.
Weil Sie politisch nicht erwünscht sind.
Ich kann nicht nachvollziehen, warum Sie sich so an der Geschichte festbeißen.
Ich auch nicht. Und wie schäbig meine Wohnung ist. Leer und schäbig und trostlos.
Zu Hause hatte er sich aufs Bett gelegt, konnte aber nicht einschlafen.
Und immer wieder dieses Gefühl von Einsamkeit. Als dürfte ich nicht leben. Auch Guan muss sich so gefühlt haben. Vielleicht musste sie noch mehr Druck aushalten.
Er nahm einen Bogen mit dem Briefkopf des Präsidiums aus seiner Brieftasche und fing an zu schreiben. Die Worte flossen ihm wie von selbst in die Feder.
Es soll nicht persönlich aussehen. Es ist eine Sache der Partei.
Der Brief nach Peking war vielleicht seine letzte Trumpfkarte. Er war kein Spieler, aber er musste sie ausspielen.
Frau Yu, Yu Peking bitte.
2 Tage fungierte Chen nun schon als Reiseführer einer amerikanischen Schriftstellerdelegation. Sie war in einer Luxussuite des Hotels Xinjiang untergebracht. Chen hatte ein kleines Zimmer auf demselben Flur bekommen. Ein Termin jagte den anderen. Von Hauptwachtmeister Yu hatte er seit seiner Rückkehr aus Guangzhou immer noch nichts gehört. Er musste mit seiner Frau reden.
Hey Jin, hier ist Chen Cao. Tut mir leid, wenn ich Sie bei der Arbeit störe. Ich kann Yu nirgends auftreiben.
Er ist genauso beschäftigt wie Sie und beklagt, dass man Sie kaum erreicht.
Ja, das dürfte schwierig sein. Ich habe Ihnen 2 Eintrittskarten für das Restaurant im Hotel Jingjian zukommen lassen. Ein Karaoke-Abend übermorgen. Ich kann dort mit ihm Kontakt aufnehmen. Es wäre nicht gut, wenn wir zusammen gesehen werden.
Wir werden uns etwas ausdenken, Oberinspektor Chen.
Außerdem, ich habe einen Freund, Lu Tong Hao. Ihm gehört das Moskau Suburb.
Das neue Restaurant in der Shaanxi Lu.
Ja, im Notfall kann sich Hu bei ihm melden. Oder Sie.
Eine gute Idee.
Häng deinen Beruf an den Nagel und werde mein Partner.
Besichtigung des Stadtgott-Tempels, Mittagessen mit Shanghaier Schriftstellern, Schiffsausflug auf dem Huangpu, Einkaufsbummel in der Nanjinglu. Zum Abendessen war nichts Besonderes vorgesehen. Chen hatte das Moskau-Suburb seines Freundes Lu vorgeschlagen. Es war so prächtig, wie Lu, der Überseechinese, es geplant hatte.
Ich habe schon mit meiner Frau gesprochen. Du bist immer ein wunderbarer Freund gewesen. Hast uns das größte Darlehen für das Restaurant gegeben. Sie sagt, du bist ein Teil unseres Erfolgs.
Nett von ihr. Aber noch genieße ich das Vertrauen der Partei. Sonst wäre ich nicht hier.
Das Essen war vorzüglich. Die Bedienung auch. Als Lu sich entschuldigte, war ihm Chen in die Toilette gefolgt.
Ich will ein zweites Lokal eröffnen. Ein internationales. Mit amerikanischen Hamburgern, deutschem Bier, französischem Pommes frites. Wir werden gleichberechtigte Partner.
Ich verstehe nichts von Geschäften.
Du hast Geschmack? Du kannst Englisch.
Gut. Ich überleg's mir. Hast du schon mit Pei Jin, der Frau meines Hauptwachtmeisters, gesprochen?
Ja. Sie kam hierher. Sie hat nur gesagt, dass sie dich heute Abend beim Tanzen auffordern wird.
Die Amerikaner sehen nett aus.
Wir verstehen uns gut. Leider bin ich Ihnen nicht der beste Partner.
Auch ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr getanzt. Und in so schöner Umgebung.
Es könnte sein, dass wir beobachtet werden.
Ich weiß. Ein Zeuge hat Yu angerufen. Er hat den Fotografen Wu Xiaoming in der Mordnacht kaum 10 Kilometer vom Tatort entfernt gesehen.
Wo genau?
An der Tankstelle. Wu hat dort getankt. Das Auto war ein weißer Lexus. Der Tankwart hat auch die Kopie von dem Benzinbezugsschein aufbewahrt, mit dem der Fahrer das Benzin zum halben Preis gekauft hat. Darauf steht das Autokennzeichen.
Und weiter?
Yu hat auch mit der Künstlerin, die sie kennen, gesprochen. Und mit einer anderen Geliebten von Wu.
Und?
Diese Künstlerin hatte kurz ein Verhältnis mit Wu. Die andere Zeugin war ihre Nachfolgerin und hat Guan auf einer Party in Wus Wohnung getroffen. Und noch etwas.
Pei Jin drückte sich an ihn und steckte ihm etwas zu.
Yu soll seine Informationen an niemanden weitergeben. Auch nicht an Parteisekretär Li. Und er soll nichts weiter unternehmen. Und sein Vater, der alte Jäger, auch nicht. Es ist zu gefährlich.
Als er wieder zu den amerikanischen Gästen zurückging, griff Chen in die Tasche seines Jacketts. Wie geschickt Pei Jin ihm das Päckchen zugespielt hatte. Es mussten die Kassetten mit den Interviews sein.
Genosse Oberinspektor, willkommen im Büro.
Danke, Parteisekretär Li.
Sie haben Ihre Arbeit ausgezeichnet gemacht. Die amerikanischen Gäste haben uns ein Telefax geschickt, um sich zu bedanken. Insbesondere auch für Ihre große Mühe.
Danke, dass Sie das sagen.
Aber überarbeiten Sie sich nicht. Wir wollen Sie in Urlaub schicken.
Ich brauche keinen Urlaub, Parteisekretär Li.
Sie hören nächste Woche von mir.
Die ewig gleichen Phrasen.
Chen hatte Kopfschmerzen.
Und der Fall wird nicht erwähnt.
Die meisten der Kollegen hatten Chen freundlich gegrüßt. Nominell war er immer noch Leiter der Spezialabteilung. Aber etwas war anders, das spürte er.
Nur Schriftstücke der Partei abzeichnen. Ich sollte sie lesen.
Als Oberinspektor Chen um 7 Uhr das Präsidium verlassen wollte, reichte ihm der Pförtner einen Eilbrief aus Peking.
Dass sie sofort zurückgeschrieben hat, die liebe Ling.
Absender Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas.
Chen ging zurück ins Büro.
Lieber Chen Cao, über deinen Brief habe ich mich gefreut. Ich bin dann zu dem Leiter des Ministeriums für öffentliche Sicherheit gegangen. Er sagte, er habe persönlich volles Vertrauen zu dir, doch es gebe gewisse Leute in hohen Positionen. Er versprach, alles Mögliche für dich zu tun. Er sagte wörtlich, treiben Sie die Ermittlungen nicht voran, bevor Sie nicht ein weiteres Zeichen erhalten. Die Zeit kann für dich arbeiten und die Zeit fliegt. Wie lange ist es her, dass wir einander das letzte Mal im Beihai Park gesehen haben? Ein Samstag, nicht? Ich bin immer noch dieselbe. Arbeit in der Bibliothek, jetzt in der Abteilung für Auslandskontakte. Im Juni komme ich wahrscheinlich nach Shanghai. Bei uns zu Hause ist ein neues Telefon gelegt. Ein Direktanschluss für meinen Vater. 987-5324. Für den Notfall. Deine Ling. P.S. Ich habe dem Minister gesagt, ich sei deine Freundin, weil er sich nach unserer Beziehung erkundigt hat. Du weißt, warum ich ihm das sagen musste.
Chen steckte den Brief und den Umschlag in seine Aktentasche.
Ich werde einen detaillierten Bericht schreiben.
Er nahm die Akte der ermordeten Modellarbeiterin aus dem Schrank.
Das bin ich mir schuldig. Aber ich werde ihn nicht einreichen.
3 Tage später.
Ich muss das Motiv finden.
Hauptwachtmeister Yu war noch nicht von seinem zeitweiligen Einsatz zurück. Kommissar Zhang in Urlaub. Aus Peking nichts Neues. Der Überseechinese hatte Chen eine Nachricht vom alten Yu übermittelt. Wu sollte ein privates Visum für die USA beantragt haben. Wollte er sich absetzen?
Vielleicht habe ich etwas übersehen. Das Schloss haben sie noch nicht ausgetauscht.
Chen trat in Guans Wohnung, seine Taschenlampe in der Hand.
Wenn Guan etwas vor Wu verstecken wollte, wohin hätte sie es getan?
Er ließ den Schein durch das Zimmer gleiten. Irgendwann blieb der Strahl auf dem gerahmten Bildnis des Genossen Deng Xiaoping an der Wand hängen.
Ziemlich groß, das Porträt.
Er hob das Bild vom Haken, legte es auf den Boden und entfernte die Klammern, die den Karton auf der Rückseite im Rahmen festhielten. Zum Vorschein kam ein in Zellstoff eingepackter Stoß Fotos.
Guan nackt oder halbnackt? In komplizierten Posen. Das lange Haar bedeckt die Brüste. Oder ein Badetuch. Oder eine Zeitung. Guan nackt vor einem Kamin. Der grüne Marmorkamin aus Wus Wohnzimmer. Sogar Porträts mit Wu beim Geschlechtsverkehr. Inszenierte Obszönität. Und hier? Guan mit einem anderen Mann. Wu mit anderen Frauen. Beim Sex. Guan mit Maske.
Er hatte gefunden, wonach er suchte.
Sie muss ihn erpresst haben. Hat nicht mit seiner Verzweiflung gerechnet. Eine Skandalaffäre oder Scheidung hätte seine politische Karriere behindert.
Er blickte aus dem Fenster und sah einen einsamen Mann müßig herumstehen.
Sie war Opfer. Opfer der Politik. Ein gewöhnlicher Mann kam für sie nicht in Frage.
Er entschloss sich, vorsichtshalber den Ausgang in eine andere Gasse zu benutzen.
Oder war sie diesem Fotografen verfallen? War sie auch Opfer ihrer Leidenschaft?
Kommen Sie herein, Genosse Oberinspektor Chen.
Ich muss mit Ihnen über meine Arbeit sprechen.
Sie arbeiten immer noch an dem Fall?
Ich bin immer noch Leiter der Sondergruppe.
Sie müssen nicht in diesem Ton mit mir reden, Genosse Oberinspektor.
Ich wollte nicht unehrerbietig sein, Genosse Parteisekretär Lee.
Lee war überrascht über den Stand der Untersuchung, lehnte es allerdings wieder ab, Chen die Genehmigung für eine Durchsuchung der Villa des Fotografen Wu zu geben, wegen des politischen Klimas.
Aber Wu beantragt ein Visum für die USA. Er ist weg. Während wir diskutieren und diskutieren.
Nein, Genosse Oberinspektor, wenn er schuldig ist, ist er das nicht. Aber zunächst möchte ich mit Ihnen über etwas anderes sprechen, über Ihr neues Aufgabengebiet.
Mein neues Aufgabengebiet?
Gestern gab es eine Krisensitzung in der Stadtregierung über die Verkehrsproblematik in Shanghai. Der Verkehr ist eine der größten Alltagssorgen unserer Menschen, wie der Genosse Deng Xiaoping hervorgehoben hat. Der Direktor des städtischen Verkehrskontrollamtes von Shanghai ist schon seit längerem krank. Wir müssen diesen Posten mit einer energischen jungen Kraft besetzen. Daher habe ich Sie empfohlen. Es handelt sich um eine krisenbedingte Versetzung, Genosse Oberinspektor.
Oder eine Falle. Eine Degradierung im Gewand einer Beförderung. Eine Übergangslösung, um mich endgültig loszuwerden.
Nun?
Sie haben recht, Genosse Parteisekretär. Wenn es die Entscheidung der Partei ist, muss ich sie akzeptieren.
Das ist die richtige Einstellung. Sie fangen sofort an, man wartet schon auf Sie. Übrigens, hat gestern jemand aus Peking für Sie angerufen? Eine junge Frau, der Stimme nach zu urteilen.
Sie hat Ihre Nummer gewählt?
Nein. Sie hatte irgendwie Zugang zu der Direktleitung des Präsidiums. Sie lässt Ihnen bestellen. Mach dir keine Sorgen, Ling. Hier ist Ihre Telefonnummer. Sie können die Direktleitung benutzen.
Nein. Vielen Dank. Ich glaube, ich weiß, worum es geht.
Chens neues Büro bestand aus einer ganzen Zimmerflucht im Rathaus, im Zentrum Shanghais.
Hat die Beförderung etwas mit Lings Familie zu tun?
Der Arbeitstag dauerte bis spät in die Nacht. Am nächsten Morgen rief er den alten Yu an.
Er hat als Verkehrspolizist gearbeitet. Er soll nach Fahrern ohne Führerschein oder Genehmigung fahnden und sie in Haft nehmen. So können wir herausfinden, wer den weißen Lexus fährt. Vielleicht kommen wir weiter in unserem Fall.
Der Erfolg stellte sich schneller ein als erwartet.
Was soll das? Sie haben kein Recht, mich festzuhalten.
Sie kennen doch die Politik unserer Partei. Direktor Chen, Sie kommen gerade recht. Guo Qiang, ich habe ihn in einem weißen Lexus geschnappt. Ohne Führerschein.
Brummen Sie mir ein Bußgeld auf und lassen Sie mich gehen.
Es ist das Auto des Fotografen Wu Xiaoming. Genauer gesagt, das seines Vaters, des Ministers für Agitation und Propaganda. Richtig?
Sie wissen es doch. Lassen Sie mich gehen.
Nein. Wir haben Sie seit Tagen beobachtet.
Sie haben mir eine Falle gestellt. Das werden Sie bereuen.
Es handelt sich nicht um ein Verkehrsdelikt, sondern um den Fall Guan Hong-in. Genosse Berater Yu, lassen Sie den Wagen gründlich auf Spuren untersuchen.
In der nächsten Stunde befragte Chen den jungen Mann.
Sehen Sie sich dieses Foto an, Guo! Sie und diese Guan! Genauer, Sie auf ihr! Wollen Sie abstreiten, dass es in Wus Wohnung aufgenommen wurde?
Sehen Sie hin, hab ich gesagt!
Greifen Sie doch! Sie hängen voll drin, Guo.
Sind Sie geheiratet im letzten Jahr?
Das glauben Sie, wird Ihre Frau sagen.
Keine Chance, Guo. Doch, vielleicht. Eine kleine. Arbeiten Sie mit mir zusammen.
Na los doch, reden Sie!
Ich habe diese Guan nicht umgebracht! Als ich sie kennenlernte, war sie eines dieser Partymädchen. Sie kamen immer zu Fußpartys, wollten Spaß haben. Guan war anders. Sie wollte Wu heiraten, gab sich als tugendhafte Gattin, klebte an ihm. Das Ganze wurde zu einem Problem. Zuerst hat er über sie gelacht. Hinter ihrem Rücken natürlich.
Wann wurde es schwierig?
Das war nach einer Party Ende Dezember. Wu gab ihr ein paar Becher Mao Tai zu trinken. Sie war bald hinüber. Er bat mich, sie ins Schlafzimmer zu tragen. Dort zog er sie aus und fing an, Fotos von ihr zu machen. Aktfotos. Sie merkte gar nichts. Naja, er wollte auch, dass ich Fotos mache von ihm und dem Mädchen und dass ich mit ihr posiere. Ich schwöre, es war nur eine Pose. Vielleicht wollte Wu die Bilder haben, um Guan daran zu hindern, ihn unter Druck zu setzen. Was weiß ich.
Und?
Später hatten sie Streit. Er war fast besinnungslos vor Wut. Sie hatte ihm wohl etwas Wichtiges weggenommen. Er sagte, diese Sau glaubt, dass sie mich erpressen kann. Das soll sie mir büßen.
Weiter!
Mitte Mai kam er eines Abends in meine Wohnung, um Bilder zu entwickeln. Angeblich war mit seiner Dunkelkammer etwas nicht in Ordnung. Er blieb die ganze Nacht. Einige Tage später rief er mich an und wiederholte während des Gesprächs mehrmals, dass der Abend der 10. Mai gewesen sei.
Sie haben ihm ein Alibi verschafft.
Ohne es zu wissen. Genauso wenig wusste ich von dem Mord.
Haben Sie ihn später darauf angesprochen?
Er lud mich in die JJ-Bar ein und erzählte, er werde zum stellvertretenden Kulturminister von Shanghai befördert. Und würde sich natürlich erkenntlich zeigen.
Ja?
Wir haben etwas im Kofferraum des Wagens gefunden, Oberinspektor Chen. Frauenhaar. Eine lange Strähne.
Lassen Sie das Beweisstück untersuchen. Und merken Sie Guo als Hauptzeugen vor.
Ich werde alles so darlegen, wie es ist. Auch wenn ich meine Stellung und meine Parteimitgliedschaft verliere.
Chen hatte am Nachmittag das Gutachten in den Händen. Als er den Parteisekretär über seine Arbeit informierte, seufzte dieser nur und beraumte eine Besprechung mit dem Polizeipräsidenten Chao am nächsten Morgen an.
Ich kann den Dienst quittieren und im Restaurant des Übersee-Chinesen mitarbeiten.
Ich wurde gestern Abend zurückbeordert.
Hauptwachtmeister Yu setzte sich neben Chen. Es war das erste Mal seit Chens Reise nach Guangzhou, dass sie sich wiedersahen. Parteisekretär Li eröffnete die Sitzung.
Wir möchten Oberinspektor Chen zu seiner Leistung gratulieren. Er hat bei der Durchführung seiner Ermittlungen große Schwierigkeiten überwunden. Selbstverständlich haben auch die Genossen Hauptwachtmeister Yu und Kommissar Zhang sehr gute Arbeit geleistet. Der Fotograf Wu Xiaoming wurde gestern Abend zusammen mit seinem Freund Gu Qiang von der inneren Sicherheit verhaftet. Wir haben beschlossen, der Sondergruppe kollektiv eine lobende Erwähnung erster Klasse auszusprechen.
Oberinspektor Chen, es ist alles vorbei.
Was meinen Sie?
Die ganze Sache. Der Prozess ist zu Ende. Der Fotograf Wu Xiaoming wurde zum Tode verurteilt. Er wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und heute Nacht hingerichtet.
Wu hat keine Berufung eingelegt?
Eine Berufung wäre zwecklos gewesen. So haben es die Parteibehörden hingestellt. Schluss aus.
Und was ist mit seinem Freund? Gu Qiang?
Auch hingerichtet. Zur selben Zeit und an derselben Richtstätte.
Was? Er hatte doch keinen Mord begangen.
Der Hauptanklagepunkt war Verbrechen und Korruption unter westlich-bürgerlichem Einfluss. Sie können den ganzen Kram in den Zeitungen lesen.
Letzten Endes also wirklich ein politischer Fall.
Ja, der Parteisekretär hatte recht. Wirklich herausragende Arbeit, die wir geleistet haben.
Tod einer roten Heldin, Teil 2. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Zhou Zhaolong. Aus dem Amerikanischen von Holger Fließbach. Hörspielbearbeitung Hilke Feeth. Musik Jan-Peter Pflug. Die Rollen und ihre Darsteller: Erzähler Peter Fricke. Chen Andreas Fröhlich. Yu Tonio Arango. Sowie Carmen Maya Antoni, Katharina Burova, Nina Ernst, Hans-Peter Hallwachs, Klaus Herm, Stefan Kaminski, Markus Meyer, Michael Rotschopf, Peter Schiff, Hans Teuscher und Valerie Ceplanova. Technische Realisation Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Beate Becker. Regie Sven Stricker. Produktion Deutschlandradio Kultur 2007.
Hey, ich bin Leonie Schöler, Journalistin und Historikerin. Und in diesem Podcast hören wir die Tagebücher von Viktor Klemperer 1918 bis 1959.
Leben sammeln,
immer sammeln.
Der Literaturwissenschaftler schildert darin, wie er die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus und die junge DDR erlebt.
Nun sitze ich, getauft und national, zwischen allen Stühlen.
Wir hören also Geschichte nicht vom Ende her bewertet, sondern fortlaufend notiert. Und das macht diese Tagebücher so spannend.
Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche Republik!
Faschismus überall.
Ich begleite euch als Host durch jede Folge. Erläutere historische Zusammenhänge und blicke auf die Geschehnisse damals. Denn das Verständnis der Vergangenheit geht uns alle an.
Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg?
Mein Nationalismus und Patriotismus ist hin für immer.
Das Sowjetvolk nimmt Abschied von seinem großen Führer und Lehrer.
Russland, USA,
dem geliebten Stalin.
Demokratie, Kommunismus.
Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959 ist ein 15-teiliger Podcast mit Udo Samel als Viktor Klemperer und mit mir. Ihr findet ihn in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo ihr Podcasts hört.